Herzlich willkommen zu Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. Seit einem Jahr nun stelle ich Ihnen Menschen vor, die uns zeigen, wie sie gute Geschäfte machen im Rahmen der planetaren Belastungsgrenzen. Es ist atemberaubend, wie diese Firmen in der kurzen Zeit, in der ich sie beobachte, vorankommen mit neuen Arbeitsmethoden und Technologien. Doch dieses Tempo ist leider nichts gegen die Geschwindigkeit, mit der wir jeden Tag unsere Lebensgrundlagen vernichten. Und während wir in früheren Folgen schon über die extrem zunehmende Landnutzung gesprochen haben, die Pflanzen- und Tierarten verdrängt, steht heute ein Thema auf der Agenda, das, wie ich finde, bei weitem nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Es geht um die Ozeane, die den größten Teil unseres Planeten ausmachen. Was passiert da eigentlich in den dunklen Tiefen des Meeres? Wie können wir die Menschheit ernähren, ohne die Natur endgültig an ihre Kipppunkte zu bringen? Das sind existenzielle Fragen und ich freue mich darauf, sie gleich mit zwei Gesprächspartnerinnen zu klären. Heute haben wir nämlich zwei Gäste ausnahmsweise. Hier im Studio spreche ich mit der Biologin Dr. Frauke Fischer, die viele von Ihnen aus unserer Folge über Biodiversität kennen. Und danach ist uns Antje Schuber zugeschaltet. Sie ist Bereichsvorständin der Firma Nomad Foods, hier in Deutschland bekannt unter dem Namen Iglo. Frau Dr. Fischer, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie wieder mein Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Dieses Mal ist meine Frage an Sie: In welchem Zustand sind die Weltmeere?
Die sind leider in einem erschreckenden Zustand, was wir als Landlebewesen kaum mitbekommen.
Fangen wir mal an mit der Fischerei. Wie wird denn üblicherweise Wildfang betrieben oder auch im schlimmsten Fall?
Man kann grundsätzlich unterscheiden. Es gibt natürlich immer noch die kleinen Fischer, die küstennah mit kleinen Booten fangen und mit winzigen Netzen. Und dann haben wir aber industrielle Fischerei, wo riesige Schiffe mit wirklich kilometerlangen Netzen, mit Schleppleinen oder indem sie den Boden aufwühlen, nach bestimmten Fischarten fischen.
Die Weiten der Ozeane scheinen grenzenlos, aber die Ressourcen sind es tatsächlich nicht. Wir hören immer wieder den Begriff der Überfischung. Was passiert da genau?
Wir haben fast alle Fischbestände auf der Welt massiv dezimiert. Manche sind kollabiert und die übrig bleiben, sind übrigens alle schon bis zum Limit befischt. Also wir haben überhaupt keine Fischart oder keinen Fischbestand mehr in den Meeren, wo wir die Befischung noch erhöhen könnten, ohne ökologische Katastrophen heraufzubeschwören.
Bei den größeren Fischen gehen wir davon aus, dass über 80% der Population schon verloren gegangen ist. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn eine Art stark überfischt wird? Was bedeutet das für die Art und für das Ökosystem, was damit zu tun hat?
Für die Art bedeutet das häufig, dass sie selten wird. Und selten werden ist ja der erste Schritt zum Aussterben. Jetzt haben wir bei Fischen noch eine besondere Problematik. Die meisten Fischarten, bei denen ist die Geschlechtsreife nicht durch das Alter bestimmt, sondern durch die individuelle Größe. Wenn wir die großen Individuen wegfangen, dann bleiben eigentlich nur noch Babys übrig. Und das ist, was man auch in den letzten Jahrzehnten leider immer mehr gemacht hat. Die Maschenweite wurde immer weiter reduziert, sodass wir inzwischen bei bestimmten Arten eigentlich ja schon so weit uns runtergefischt haben, dass wir jetzt Jungtiere fischen. Das heißt, wenn ich nur noch kleine habe, dann gibt es eben einfach gar keinen Nachwuchs mehr.
Kommen wir zu einer Fangmethode, die sehr, sehr schädlich ist, nämlich mit den sogenannten Bodenschleppnetzen. Was passiert da?
Also wir haben ja verschiedene Fische, die für uns als Menschen interessant sind. Manche schwimmen im Freiwasser, manche, ja wie unsere einheimischen Schollen, die sind aber eher im Boden unter Sand versteckt. Wenn man die fangen will, dann kann man da keine Schleppleine machen oder ein Stellnetz oder auch einfach ein Schleppnetz im Freiwasser, dann würde man die nie fangen. Um an diese Fische ranzukommen, braucht man eine Methode, die den Boden aufwühlt, die Tiere also quasi aus ihrem Versteck treibt. An Land ist es vielleicht ein Äquivalent wie ein Pflug, der durch den Acker pflügt. So funktioniert das da am Meeresboden. Die Fische werden aufgeschreckt, kann man die gut fangen, aber natürlich ist der Meeresboden danach zerstört.
Wir haben auch in kühleren Gewässern Korallen. Wenn nun diese Schleppnetze die Korallen zerstören, was macht das mit dem ganzen System?
Gerade diese Kaltwasserkorallen sind Organismen, die extrem langsam wachsen. Das heißt, mit einmal drüber pflügen hat man Organismen zerstört, die, wenn es sie dann da überhaupt noch gibt, vielleicht 100 Jahre brauchen, um diese Größe zum Beispiel wieder zu erreichen. Also man kann in 2 Minuten kaputt machen, was in 100 Jahren entstanden ist.
Das heißt, die Natur schafft etwas ganz Wunderbares, eine Heimat für die Meerestiere. Und wir machen die mit einem Durchgang platt.
Genau. Also wenn man sich vorstellt, man sucht Steinpilze, dann wäre die unsere Methode, wir gehen in den Wald und gucken, ob wir Steinpilze finden. Aber diese Methode wäre so, als würde man sagen, okay, vielleicht sehe ich die Steinpilze ja besser, wenn ich den ganzen Wald wegmache. Und dann muss man auch kein großer Ökologe sein, um zu ahnen, dass es im nächsten Jahr vermutlich keine Steinpilze mehr gibt.
Kommen wir zu einem Wort, was ganz harmlos klingt, Beifang. Mhm. Das klingt so wie ein positiver Nebeneffekt.
Ja, genau, ist ein erschreckender Euphemismus. Keine der Fischereifangtechniken, die wir haben, sind hochselektiv. Also wenn wir Stellnetze haben oder Schleppnetze im Freiwasser, dann fangen die alles, was denen nicht ausweichen kann und alles, was so groß ist, dass es nicht durch die Maschen passt. Vielleicht dazu noch, wenn die Maschen aber erstmal verstopft sind, weil da ja schon Fische drin sind, dann fängt so ein Netz zum Beispiel alles. Mhm. Das Gleiche ist bei Langleinen, da fängt man ja mit Haken, da würde man denken, ach, das ist doch vielleicht eine ganz gute Methode, aber das ist zum Beispiel was, wo auch Albatrosse oder Meeresschildkröten, die schnappen auch diese Köder. Da fängt man also auch Arten, die man nicht möchte. Es gibt bestimmte Zielarten, also ich sag mal, was weiß ich, Thunfisch oder Hering oder Sardinen, und die fange ich aber eben nicht 100% nur die, sondern ich fange je nach Fangtechnik und Meeresgebiet eine unter Umständen riesige Menge von anderen Arten.
Bei Shrimps ist das ganz besonders extrem. 80% Beifang.
Ja,
also unglaublich, wie unwirtschaftlich und ineffizient die Fischerei ist.
Ja, und das liegt natürlich auch an einem Tragedy of the Commons, also einer Tragödie der Allmende. Wir haben ja viele Fischbestände auf hoher See, sind ja letzten Endes Gemeingüter. Also man muss niemanden dafür bezahlen, dass man da Fische entnimmt. Und wenn man nichts bezahlen muss, dann steigt natürlich die Bereitschaft, da ineffizient zu sein.
Auf Teufel komm raus.
Genau.
Ich möchte hier mal eine Zahl nennen, die unvorstellbar ist. Wir haben jährlich 40 Millionen Tonnen Beifang.
Das hat dramatische ökologische Auswirkungen. Was ich da unbedingt anbringen möchte in diesem Zusammenhang, ist, dass dieser Beifang häufig auch verwendet wird, um Fisch in Aquakultur zu füttern. Viele Menschen denken jetzt ja, naja, dann ist es doch besser, ich kaufe Fisch aus Aquakultur. Aber wenn Sie einen Fisch aus Aquakultur kaufen und der mit Meeresfisch gefüttert wurde, dann haben Sie ungefähr bis zu 90% Masseverlust. Das heißt, wenn Sie für 10 Kilo Fisch, den Sie einem Lachs gefüttert haben, kommt dann ein Kilo Lachs raus. Und eine Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, die zeigt das, finde ich, in dramatischer Weise. Vor der Küste Perus wurden 4,5 Millionen Tonnen Fische, also Beifang, gefangen. Und daraus wurde Fischmehl gemacht. Und am Ende kamen 200.000 Tonnen Aquakulturfisch dabei raus.
Wahnsinn. Im Beifang sind beispielsweise auch 100 Millionen Haie. Mhm. Nun könnten wir sagen, schade um die Haie. Aber auch Haie sind ja Teil von einer Kettenreaktion, von einer Interdependenz mit vielen anderen Tieren und Organismen. Mhm. Also wenn es diese Haie nicht mehr gibt, die eigentlich Barracudas fressen unter anderem, dann können die Barracudas umso stärker werden in der Population. Die fressen die Papageienfische. Mhm. Papageienfische brauchen wir aber, damit sie die Korallen von Algen befreien. Mhm. Ist das richtig?
Ja.
Das heißt, die Korallen leiden, weil wir Haie töten.
Genau, viele große Fische, die sind ja eben Teil von sehr, sehr langen Nahrungsketten, und diese Zusammenhänge verstehen wir noch gar nicht. Und Haie, die haben leider eine extrem schlechte Reputation, vor allem seit dieser Filme über den weißen Hai. Und das führt dazu, dass heute fast alle von denen vom Aussterben bedroht sind. Haie vermehren sich extrem langsam. Die kriegen ein oder zwei Jungtiere, übrigens nach einer Schwangerschaftsdauer von auch ungefähr 9 Monaten teilweise.
Okay.
Also die können wir sehr leicht ausrotten.
Und damit auch den Korallenschaden, die wir ja auch brauchen,
genau,
für die Aufnahme von CO2.
Genau, da kommen Kaskadeneffekte zusammen, die man leider fast immer erst erkennt, wenn der Schaden eingetreten ist. Weil wir so wenig wissen über diese Zusammenhänge, dass wir im Vorfeld eigentlich gar nicht erkennen, was passieren könnte, wenn ein bestimmtes Element aus so einem komplexen Netz entnommen wird.
Und wir rotten ja nicht nur eine Art aus, sondern im Moment 1 Million, wie wir wissen. Das heißt, das passiert alles gleichzeitig, alles in Interdependenzen, und wir wissen überhaupt nicht, wo das hinführt, aber es ist auf alle Fälle nichts Gutes, was wir damit bewirken. Im Grund für diesen Beifang sind auch Geisternetze.
Das ist ganz, ganz furchtbar. Netze gehen entweder mal verloren, sie werden aber häufig auch einfach ins Meer geschmissen, wenn sie zu alt sind oder brüchig oder was auch immer. Und ein Geisternetz ist ein Netz, was dann im Meer weiter rumtreibt und natürlich immer noch fängig ist. Und diese Geisternetze sind ein gigantisches Problem, weil sie also einmal natürlich Plastikmüll sind, aber weil sie fängig im Meer rumschwimmen und immer mehr Fische und andere Organismen fangen.
Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, was wir in der Fischerei betreiben, setzen wir dem Meer ja auch auf andere Art und Weisen zu. Fangen wir an mit Plastik. Was ist da Ihr Befund?
Ja, leider auch kein guter. Insgesamt muss man sagen, dass die Weltmeere seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, vielleicht schon seit es Menschen gibt, immer eine beliebte Mülldeponie waren. Man konnte da Müll reinschmeißen, der ist idealerweise woanders hingeschwemmt worden oder abgesunken. Man hat den dann nicht mehr gesehen. Bis in die 80er Jahre haben wir ja auch allen Atommüll zum Beispiel in den Weltmeeren entsorgt. Also einfach mal die Fässer da reingekippt oder Dünnsäure verklappt. Heute machen wir solche Sachen offiziell nicht mehr, obwohl wir ja sagen müssen, Japan hat gesagt, dass nach der Atomkatastrophe in Fukushima sie jetzt keine Lagermöglichkeiten mehr haben für das radioaktiv verseuchte Wasser. Und ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht haben, aber sie haben angekündigt, dass sie dieses Wasser jetzt ins Meer entlassen werden. Also die Zeiten sind, wo wir auch radioaktiven Müll da reinschmeißen oder schütten, die sind nicht vorbei. Plastik, ja, die Oberkatastrophe.
Plastik findet sich in 80% aller Meerestieren wieder inzwischen. Ja. Und Mikroplastik habe ich gerade gelesen, inzwischen auch im Blut des Menschen. Es ist jetzt überall. Mhm. Wir haben aber noch andere Chemikalien. Ich wollte Sie fragen nach Hormonen.
In vielen Ländern gibt es ja nicht diese Filtermöglichkeiten. Das heißt, dass wir tatsächlich Medikamente oder Verhütungsmittel, jede Menge Hormone in die Weltmeere entlassen. So viele übrigens, dass es bei manchen Fischarten häufig nur noch ein Geschlecht gibt durch diese hormonelle Beeinflussung. Und auch da ist ja dann logisch, wenn ich nur noch ein Geschlecht habe, gibt es eben keinen Nachwuchs mehr bei diesen Fischen. Und es gibt eben auch bestimmte Plastikbestandteile, die hormonähnlich wirken. Das führt dann bei Männern zu einer Verweiblichung. In Deutschland werden die jetzt zum Beispiel bei der Herstellung von Mineralwasserflaschen nicht mehr verwendet, aber in anderen Regionen der Erde durchaus. Und das vielleicht nochmal, weil wir ja Meeresfische essen und viele Menschen auch das Gefühl haben, sie haben dann ein gesundes Lebensmittel. Man muss immer bedenken, dass diese Tiere aus einem System kommen, das wir seit Jahrzehnten als riesige Mülldeponie betrachten.
Dann gibt es noch Tausende von Containerschiffen, die ja durchs Meer fahren. Wie ist da die Wirkung auf das Leben im Meer?
Wir haben nicht nur Verschmutzung mit Substanzen, wir haben auch eine gigantische Lärmbelastung. Und da sind unter anderem Containerschiffe ein Riesenproblem. Die sind problematisch für viele Delfine und Wale, weil die deren Kommunikation beeinflussen. Und gerade die großen Wale kommunizieren über sehr, sehr große Distanzen unter Wasser akustisch. Ja, die können nicht mehr miteinander kommunizieren. Und es gibt immer wieder Fälle, wo Wale stranden und man sieht, dass sie ja dann aus den Ohren bluten oder was auch immer. Und da vermutet man auch einen Zusammenhang mit diesem gigantischen Unterwasserlärm.
Dann bin ich hier in der Vorbereitung auf einen Begriff gestoßen, den ich ehrlicherweise noch gar nicht kannte. Tiefseebergbau. Ja. Was ist das denn?
Also wir haben ja lange gedacht, dass die Tiefsee tot sei und für uns gänzlich uninteressant. Und je mehr man da erforscht, umso mehr erkennt man, nee, die ist für uns doch interessant. Die ist für uns zum einen interessant, weil es auch in sehr großer Tiefe Fischbestände gibt. Und je mehr wir die küstennahen Bereiche überfischen, umso interessanter wird es dann für die industrielle Fischerei, in diesen Tiefseegebieten nach Fischen zu suchen. Und wir haben in diesen tiefen Regionen unter Umständen seltene Erden, also bestimmte Wertstoffe oder Materialien, die wir zum Beispiel bei der Chipherstellung brauchen und die an Land quasi nicht mehr verfügbar sind. Und dann sind wir ja wieder bei der Problematik, dass die Hohe See ja keinem Staat gehört. Das heißt, da ist so eine Wildwest-Situation. Jeder, der da irgendwo hinkommt, kann so viel rausholen, wie er will, ohne eigentlich großartige Genehmigung dafür zu bekommen.
Ist das eine Perspektive oder passiert das schon im größeren Stil?
Das passiert schon und wir stehen aber erst am Anfang der Entwicklung.
Jetzt habe ich eine Frage, die mich wahnsinnig beschäftigt und ich bin ganz dankbar, dass ich sie Ihnen stellen kann, Frau Fischer. Es wird ja häufig in der Berichterstattung so dargestellt, dass die Erderhitzung ausschließlich von den Aktivitäten des Menschen kommt. Also von den Emissionen aus dem Verkehr, das hören wir immer wieder, Energie, Industrie, also menschengemachte Emissionen. Und dass wir sie halt in Anführungsstrichen reduzieren müssen, vielleicht auch kompensieren und dann hätten wir das alles wieder im Griff. Aber dieser Prozess der Erderhitzung hat ja schon dazu geführt, dass die Natur selbst Prozesse anstößt, die zur Erderhitzung führen.
Wir haben bestimmte Gebiete im Amazonas, die heute schon mehr eigentlich CO2-Quellen sind und keine CO2 senken.
Methan kommt raus bei dem Tauen vom Permafrost. Ja. Wälder können nicht mehr so viel aufnehmen, wie Sie gesagt haben. Wir haben sehr viele Waldbrände, die ja an sich CO2 emittieren. Also die Natur hilft inzwischen kräftig mit, sage ich mal. dass diese Erde immer heißer wird und dadurch werden diese Prozesse noch mal mehr angekurbelt.
Genau.
Und im Meer ist das ja auch so.
Genau, bei Meeren ist es so, dass die meiste Wärme, die wir produziert haben und sehr, sehr viel von dem CO2, was wir emittiert haben, in den Meeren gebunden ist. Bisher verdanken wir den Weltmeeren, dass sie so wahnsinnig viel CO2 aufgenommen haben, dass sie so wahnsinnig viel Wärme aufgenommen haben.
93% der Hitze nehmen die Meere auf.
Wir wissen, dass irgendwann diese Fähigkeit der Meere zu Ende sein wird. Und dann alles, was wir emittieren und alle Wärme, die wir machen, direkt auf das Klima wirken. Wir wissen nicht genau, wann das passiert, aber vielleicht schon in 20, 30 Jahren.
Also das Meer kann dann nicht mehr die Wärme aufnehmen. Das Meer ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon so warm, dass die Fische leiden bzw. gar nicht mehr leben können, weil ihnen das zu warm wird. Frau Fischer, wie können wir jetzt aus diesem Gespräch gehen, ohne im Zustand völliger Verzweiflung zu enden?
Ja, Fischbestände haben die Möglichkeit, zumindest die Küstennahen, sich zu erholen, wenn man Schutzgebiete ausweist. Und das ist, was wir machen müssen. In Nationalparks oder No-Take-Zones darf es nicht nur an Land geben, die muss es auch am Meer geben. Die Hoffnung ist, dass es zumindest bestimmte Fischbestände gibt, die das Potenzial haben, sich zu erholen. Und dann müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie das auch machen können.
Tja, und dann hoffe ich, dass das Beispiel von Iglo uns gleich Mut machen wird, dass die Menschheit sich doch selbst retten will. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Frau Fischer, und bis ganz bald.
Danke sehr.
So, nun möchte ich zu meinem zweiten Gast schalten. Und wie in jeder Folge von Planetary Business habe ich ein Unternehmen ausgewählt, das sich der Belastungsgrenzen des Planeten bewusst ist. Und damit in der Fischerei, wie wir ja eben gehört haben, leider die Ausnahme ist und nicht die Regel. Aber die Botschaft ist immer klar. Ein regeneratives Wirtschaftssystem ist möglich und ich möchte Ihnen dafür den Beweis liefern. Deswegen stelle ich Ihnen jetzt Antje Schubert vor von Nomad Foods. Hallo Frau Schubert, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo liebe Frau Hauer, schön, dass ich da sein darf.
Was sollten wir zum Start über Nomad Foods wissen?
Wir sind die Mutter der Fischstäbchen. Wir sind Marktführer der Tiefkühlnahrung und die Fischstäbchen, die Schlemmerfilets und auch der Blubspinat gehören zu unseren liebsten Kindern. Wir sind vertreten in 22 Ländern in Europa,
wow.
Haben mittlerweile um 8000 Mitarbeiter und haben verschiedenste Produktionsstandorte in Europa, unter anderem die weltweit größte Tiefkühlproduktion in Bremerhaven. Und im Münsterland haben wir eins unserer ganz großen Werke auch für die Gemüseproduktion.
Und was ist Ihre Aufgabe, Frau Schubert?
Ich bin Bereichsvorständin für die Region Westeuropa und Adriatics. Und zur Region Westeuropa gehört zum Beispiel Deutschland, Österreich, Belgien und die Niederlande. Und die Adriatics, das sind unsere neuen Länder, die Ende September letzten Jahres dazugestoßen sind, mit den Ländern Kroatien, Serbien, Bosnien und noch ein paar andere kleine, die dazu gehören.
Frau Schubert, ich würde gern gleich an das anknüpfen, was Frau Dr. Fischer berichtet hat. Ihre Branche ist nun also dabei, sich selbst jeglicher Grundlage und Zukunftschance zu berauben. Ich habe Sie eingeladen zu diesem Gespräch, weil Nomad Foods ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, dass es auch anders geht. Und wir reden heute hier nicht über einen Modetrend, den Sie gerade mal aufgreifen. Wie wichtig gesunde Fischbestände sind, ist in Ihrer Firma nämlich schon lange bekannt. Sie haben das in Ihrer Unternehmensgeschichte schon mal erlebt, dass nichts mehr da war. Erzählen Sie uns davon.
So, dann lassen Sie mich mal kurz ausholen. Also, vor 126 Jahren, das hört sich fast an wie Märchenerzähler, aber es ist tatsächlich vor 126 Jahren gewesen, wurde das Unternehmen namens die Deutsche Dampfschiffereigesellschaft Nordsee gegründet. Und zwar ist es das erste Geschäftsmodell, was basierte auf frischem Fang aus der damals noch fischreichen Nordsee. Und aus dieser Gesellschaft sind dann später die heutigen Unternehmen Iglo, Deutsche See und die Restaurantbetriebe der Nordsee hervorgegangen.
So hängt das zusammen.
Ja, also gefischt wurde in der Nordsee. Lange Zeit gab es keine Fangquoten und der Begriff Biodiversität war noch nicht einmal im Bewusstsein von Politik und Gesellschaft. So haben sich alle Länder bedient und plötzlich gab es auch kaum noch Fisch. Und das hat schließlich zum Zusammenbruch der gesamten deutschen Fischerei geführt und auch zum Ende dieses Geschäftsfeldes für unsere Ursprungsgesellschaft. Und aus dieser lehrreichen Erfahrung wurde dann tatsächlich in unserer DNA das Thema Nachhaltigkeit schon eingebrannt. Wir haben 1997 dann den Marine Stewardship Council gegründet, gemeinsam mit dem WWF. Und dieses blaue Siegel wird heute auf den Verpackungen von den Verbrauchern auch zu finden sein als MSC. Und das war für uns also wirklich existenziell und wir sind auch heute noch sehr, sehr stolz, dass wir diese unabhängig gemeinnützige Umweltorganisation gegründet haben. Und der MSC hat nun wirklich eine große Aufgabe, Fischereigebiete zu zertifizieren und nach sehr strengen Kriterien zu prüfen. Und leider machen das heute immer noch viel zu wenig Staaten. Und es muss unser Anliegen sein, unser aller Anliegen sein, mehr Fischfanggebiete zu zertifizieren.
NGOs kritisieren, dass es auch beim MSC-Fisch nicht immer vorbildlich zugeht. Wie ist Ihre Antwort darauf?
Für uns ist der MSC heute die allerbeste Lösung, die es gibt. Ohne den MSC hätten wir tatsächlich ganz, ganz, ganz andere Probleme. Das heißt nicht, dass wir hier nicht noch weitere Arbeit zu tun hätten. Nein, absolut nicht.
Wie hilft denn da die Digitalisierung? Es gibt ja inzwischen Möglichkeiten, um zu verifizieren, wo der Fisch herkommt oder um den Fischern auch so Apps an die Hand zu geben, damit sie wissen, in welche Gebiete sie dürfen oder nicht. Setzt sich das durch oder ist das noch Zukunftsmusik?
Das ist tatsächlich heute auch schon der Fall. Sie müssen allerdings berücksichtigen, dass manche Fischer, die halt nicht in dem MSC-Bereich agieren, tatsächlich ihre digitalisierten Geräte auch gerne mal ausschalten. Und das ist was, was einfach nicht geht. Wir müssen andere Standards haben und wir müssen auch alle gemeinsam mit den Regierungen daran arbeiten, dass es anders geht.
Tja, das ist dann wohl noch ein weiter Weg. Aber kommen wir zu dem, was Sie jeden Tag beherzigen können, um rücksichtsvoll mit dem Leben im Meer umzugehen. Wie definieren Sie nachhaltige Fischerei?
Was verstehen wir unter nachhaltig? Und da gibt es mehrere Kriterien, Frau Hauer. Dass es eine Balance gibt zwischen gefangenem Fisch und natürlich nachwachsendem Fisch. Dass die Art des Fangs und die Verarbeitung an Bord ganz ausschlaggebendes Kriterium für uns ist. Also Grundschleppnetze zum Beispiel sind absolute Tabu und wir erwarten von unseren Lieferanten eine absolute Minimierung des Beifangs. Das heißt, die müssen sicherstellen, dass es nicht passiert. In unseren Fischfanggebieten zum Beispiel haben wir aber auch keine Delfine, wir haben auch keine Schildkröten, wir arbeiten in Gewässern, die sehr, sehr kalt sind. Unser Fisch kommt aus Alaska und aus dem Nordatlantik. Wir legen auch Wert auf den Erhalt von Rückzugsgebieten für die Fischschwärme. Zum Erhalt von Biodiversität benötigt es Schutzgebiete, an denen die Fische heranwachsen können. Also vor knapp 10 Jahren haben wir zum Beispiel bei Nomad Foods zusammen mit Greenpeace und anderen Fischunternehmen einen freiwilligen Verzicht zum Fischfang für jene Gebiete im Nordatlantik erklärt, an denen das Eis zurückgeht und inzwischen auch wieder befahrbar ist. Und wenn es nach uns geht, dann sollten diese Gewässer per se als Naturschutzgebiet unangetastet bleiben.
Wenn wir also nicht Teil des Problems, sondern natürlich viel besser Teil der Lösung sein wollen, haben wir 2 Möglichkeiten, Frau Schubert. Entweder wir essen nur noch Fisch, der unter nachhaltigen, unter schonenden Bedingungen gefangen wurde. Oder die andere Möglichkeit ist, den Fisch immer häufiger zu ersetzen, eben durch die neuen pflanzlichen Angebote. Fischstäbchen habe ich zum Beispiel inzwischen komplett durch die veganen Alternativen ersetzt.
Auch gut. Auch gut. Ja, haben Sie einen Unterschied festgestellt, Frau Hauer?
Nein. Aber es fällt auch in meinem Kopf. Ich will jetzt alles vegan essen und finde das ganz lecker und toll.
Es ist wirklich toll zu sehen, dass die Verbraucher wirklich kaum einen Unterschied zwischen dem Originalfischstäbchen und dem veganen Fischstäbchen erkennen.
Sie haben Fleischersatz und Fischersatz. Wie relevant ist dieses Segment denn inzwischen?
Im Moment ist es noch ein sehr kleines Pflänzchen. Das hält uns aber nicht davon ab, es weiterzuentwickeln. Im Gegenteil, das spornt uns eigentlich ziemlich an, wenn ich mir die Wachstumsraten dieser Segmente ansehe. Wir haben jetzt gerade unsere hühnchenfreie Chicken Nuggets eingeführt in Dinosaurierformat. Und ich muss gestehen, die sind seit dem ersten Tag ein total toller Erfolg und schmecken sensationell, dass man also wirklich nicht erkennen kann, ob es Hühnchen ist oder nicht. Da ist es auch ganz wichtig bei dieser neuen Esskultur, dass wir wirklich auf den Geschmack achten und dass wir den Verbraucher mitnehmen. Denn der Verbraucher wird hier nicht mit uns auf die Reise gehen, wenn wir nur sagen, Er ist nur für den Planeten, sondern es muss am Ende des Tages wirklich schmecken. Wenn ich keine ordentlichen Produkte mit einem wirklich sehr, sehr guten Geschmack auf den Markt bringe, dann kann ich auch diese Konvertierung von Verbrauchern nicht erreichen, nicht wahr? Und es soll ja auch nicht so sein, dass jeder Verbraucher jeden Tag fleischfrei essen muss. Es reicht ja auch schon, wenn wir vielleicht ein oder zweimal in der Woche den Großteil unserer Mitmenschen davon überzeugen könnten, auf Fisch oder auch auf Fleisch zu verzichten.
Wir haben früher ja auch viel weniger Fleisch und Fisch gegessen und waren glücklich. Sie haben viele Produkte auf Erbsenbasis. Woran liegt das?
Wir haben uns ganz gezielt auf die Erbse eingegruft sozusagen, weil wir uns von Soja distanziert haben. Soja ist eine sehr schwierige Zutat, weil es halt für uns nicht nachhaltig genug ist. Und dementsprechend haben wir gesagt, nein, wir setzen voll auf die Erbse aus europäischem Anbau und das wird unser Kern sein.
Was verstehen Sie denn unter nachhaltiger Landwirtschaft?
Das sind kurze Wege, regelmäßige Fruchtfolge, Insektenschutz zum Beispiel durch 100 Kilometer Blühstreifen, die wir haben, Grundwasserschutz und vor allem möglichst alle Restbestände, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, auch weiterhin zu verwenden. Dann werden die zu Biogas oder Einsatz als Futtermittel genutzt. Also wir schmeißen diese Nahrung nicht weg und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für Nachhaltigkeit. Und die Vorteile von Tiefkühlgemüse sind darüber hinaus dann auch nochmal ganz vielfältig. Zum Beispiel Spinat ist nicht nur frisch und nährstoffreich, sondern er lässt sich dann auch noch leicht portionieren, was wiederum ein sehr, sehr großer Vorteil gegen Lebensmittelverschwendung ist. Pro Kopf werfen wir in der deutschen Wohlfahrtsgesellschaft so circa 900 Euro an Essen im Jahr in die Tonne.
Nomad Foods ist der größte Tiefkühlhersteller Europas. Für uns ist das alles selbstverständlich, aber das hat ja mal irgendwo angefangen. Können Sie uns die Geschichte noch erzählen, wie das mal war damals? Die Stunde Null der Tiefkühlkost.
In den 30er Jahren hat der amerikanische Biologe Clarence Birdseye, als er in der Artis bei den Inuits war, eine ganz, ganz tolle Entdeckung gemacht. Denn die Inuiten hatten den gefangenen Fisch in der Luft aufgehangen und die eisigen Temperaturen haben den Fisch sofort schockfrostet. Mit diesem Wissen hat er später tatsächlich den sogenannten Plattenfroster erfunden, der dann der Beginn der Tiefkühlkost darstellte. In Deutschland kam die Tiefkühlkost während der Zeit des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren auf und Iglo war ganz, ganz früh mit dabei. Die Schwestergesellschaft in Großbritannien und in Irland heißt übrigens Birdseye, also nicht Iglo, sondern nach dem Erfinder der Tiefkühlnahrung, Clarence Birdseye.
Denn ist es auch Ihr Recht, der Europa-Marktführer zu sein, oder, wenn Sie das erfunden haben?
Ja, auf Rechte, auf solche Rechte kann man nicht irgendwie bestehen, sondern die muss man sich dann auch irgendwie verdienen und da muss man dann auch, glaube ich, am Ball bleiben.
Was würde Herr Birdseye denn sagen über die Verpackung, die Sie verwenden?
Über die Verpackung würde er wahrscheinlich sagen, dass es stolz auf uns ist, denn in Deutschland zum Beispiel haben wir 95% aller unserer Verpackungen papierbasiert und ohne Plastik und ohne Verbundmaterialien.
Ich erinnere mich, das Schlemmerfilet, das war ja immer in dieser Aluschale. Und jetzt ist die Aluschale weg. Wie ging das? War das ein Kampf oder ist das im Unternehmen, in dem Markt einfach umzusetzen?
Erstmal müssen wir vielleicht sagen, Verpackungen von Lebensmitteln haben in erster Linie natürlich eine Schutzfunktion bezüglich Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Haltbarkeit. Und das Thema Verpackung ist dementsprechend schon ein sehr komplexes. Und wir haben uns wirklich mehrere Jahre damit auseinandergesetzt, wie können wir aus dem Aluminium heraus? Und wir haben uns entschieden, eine backofentaugliche Pappschale einzuführen. Und ganz interessant war, dass Pappschale auch nicht ganz Pappschale ist, denn viele unserer Mitbewerber haben auch angebliche Pappschalen angeboten. Aber unsere war tatsächlich die erste Pappschale, die man tatsächlich im Altpapier dann auch recyceln konnte.
Wow, alles ein sehr komplexes Thema, das wir hier an der Angel haben, Frau Schubert. Ich erinnere mich an die legendären Werbekampagnen von Iglo, mit denen ich groß geworden bin. Aus heutiger Sicht scheint mir das Marketing der früheren Jahre so simpel. Es ging halt darum zu verkaufen. Wie ist das denn heute? Sie haben weiterhin natürlich Verkaufsziele, aber Sie wollen die Kunden auch zu Nachhaltigkeit und gesünderer Ernährung bewegen. Und der Preis spielt natürlich eine Rolle. Wie schwer ist es, das heute alles so unter einen Hut zu bekommen? In der Kommunikation mit dem Kunden.
Es ist viel, viel komplexer heute. Denn die Verbraucher, die Konsumenten, die wir ansprechen, sind viel individueller Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Wünsche und den Nerv der Zeit zu treffen. Nicht zu unterschätzen, das Thema Vertrauen, Freude am Essen oder auch Kindheitserinnerungen, die Gedanken an Sicherheit und Verantwortung. Das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren, denn Essen ist für uns Kultur. Gute Produkte alleine reichen da tatsächlich nicht mehr aus, sondern es ist die Verbindung unserer gesellschaftlichen Verantwortung für Mensch, Natur, Umwelt mit einer positiven Zukunftsvision von Essen zu verbinden. Und unsere Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, eine bessere Ernährung für Menschen und den Planeten anzubieten.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Frau Schubert. Ich danke Ihnen für Ihre Erklärungen, für Ihre Gedanken und vor allen Dingen dafür, dass Sie und Ihr Team so sorgfältig umgehen mit dem Land, mit den Meeren, mit Pflanzen, mit Tieren. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass noch viele andere Unternehmen Ihrem Vorbild folgen.
Hat mich sehr gefreut, Frau Hauer. Danke Ihnen.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um saubere Luft und sauberes Wasser. Mit anderen Worten, um die Voraussetzung für unser Überleben. Wie der Weltmarktführer für Filter dafür sorgt, dass wir gesund bleiben, erfahren wir dann von Erik Raschke, Director Public Affairs der Firma Mann und Hummel. Sie werden staunen, das verspreche ich Ihnen. Und bis es soweit ist, produzieren Frau Dr. Fischer und ich eine weitere Folge zum Thema Biodiversität, dieses Mal auf Englisch, damit noch mehr Hörerinnen und Hörer erfahren, was wirklich wichtig ist.
Schön, dass Sie sich für umweltbewusste Unternehmensführung interessieren. Planetary Business ist ein unabhängiger Podcast und nicht werbefinanziert. Wenn Sie uns unterstützen wollen, empfehlen Sie uns gerne weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Möchten Sie mit uns gemeinsam nach Wegen suchen, um Ihr Unternehmen nachhaltig zu transformieren? Dann schreiben Sie uns unter mail@planetary-business.org.